Erzählte Migrationsgeschichte. www.migrationaudioarchiv.de.
In jeder Klasse gab es auch jüdische Mädchen. In meiner Klasse waren wir zu sechst. Wir waren, glaube ich, ein Viertel der Klasse oder ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Keine Ahnung. Und es war ein Glück, dass ich da reinkam, denn ich habe mich sofort mit einem anderen israelischen Mädchen zusammengetan. Mit meiner Freundin Varda, die bis heute meine Freundin ist. Die ein Jahr vor mir schon hier war, die aber überhaupt keine Deutschkenntnisse hatte. Die ganz arm dran war, noch ärmer als ich. Wir waren beide so fremd. Und wir haben uns wie zwei Atome zusammengetan zu einem Molekül. Wir waren unzertrennlich. Wir sind sogar zusammen auf die Toilette gegangen. Unzertrennlich. Und wir haben zusammen versucht, das auszuhalten, hier zu sein. Und sie ist dann, nachdem wir die Realschule abgeschlossen hatten, nach Israel zurückgegangen. Sie hatte da Verwandte. Und sie ist dann ins Militär gegangen, hat dort geheiratet, ist dort geblieben. Während ich brav hier geblieben bin, ich wollte mein Abitur noch machen. Ich hatte dort keine Verwandten, zu denen ich gehen konnte, wollte nach dem Abitur zurückgehen. Das war also mein Plan. Meine Schwester wollte das nicht. Meine Schwester hat sich sofort integriert, wollte sich ganz schnell integrieren, wollte keine Fremde sein. Aber ich habe das, glaube ich, weiter gepflegt. Ne? Ich bin auch in die jüdische Gemeinde gegangen, zu den hohen Feiertagen nur allerdings und zu der Jugendgruppe. Nicht aus religiösen Gründen, sondern weil ich mit Israelis zusammen sein wollte. Die Juden, die ich vorgefunden habe, die deutschen Juden, die hier aufgewachsen sind, waren mir absolut fremd. Das waren diese Diaspora-Juden, die ich schon in Israel verachtet hatte, so war ich ja aufgewachsen, in dieser Verachtung des Diaspora-Judentums. Die waren mir sehr fremd, die waren anders als ich. Die kamen mir so geduckt vor und so vorsichtig vor und Angst vor Antisemitismus hatten die. Und wir waren ganz anders, wir waren stolze Israelis, sonst konnte man nichts anhaben. Und wer Antisemit war, das war eben ein Idiot, der wusste es nicht besser und mit dem hat man dann eben nichts zu tun. Ich bin da ganz anders damit umgegangen. Es ist mir auch sehr wenig begegnet übrigens, Antisemitismus. In der Klasse hatte ich eine Freundin, die Karin. Was mich mit der verbunden hat, war, dass sie auch neu in der Klasse war. Ich habe mich mit der angefreundet und ich bin dann mit den Eltern im Sommer nach Jüst gefahren. Die haben jedes Jahr auf dieser Nordseeinsel Jüst Urlaub gemacht. Und das war so schrecklich für mich. Ich habe gedacht, wunderbar, ich fahre ans Meer. Herrlich, und das war August und ich konnte überhaupt nicht ins Wasser gehen. Das Wasser war einfach eiskalt. Ne? Wir sind da alle reingegangen, die Sonne schien natürlich die ganze Zeit. Und das Schlimmste, was da war, das Erste, was die machten, als wir da am Strand waren, jetzt bauen wir eine Burg. Und ich sagte, was macht ihr da? Wir bauen eine Burg. Und es war so üblich, dass jede deutsche Familie da eine Sandburg gebaut hat, um sich herum. Eine Burg, das gehörte dann ihr, dieser Bereich, und die waren dann geschützt. Und dann hat man da so einen Strandkorb reingestellt. Ja, das war für mich auch so was Deutsches, dass man sich eine Burg baut und sich so abgrenzt gegen die anderen Leute am Strand. Ja, dann habe ich so eben das deutsche Volk kennengelernt über diesen Urlaub. Ja, und dann habe ich diese Realschule halt abgeschlossen und in dieser Schule habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Also erstens, was ganz furchtbar war, es war in dem gleichen Gebäude auch eine Realschule untergebracht. Und man benutzte denselben Schulhof und im Schulhof gab es in der Mitte einen Strich, den durfte man nicht überschreiten, man durfte also nicht auf den jungen Teil gehen. Es war nur ein Strich, war verboten, also mit denen irgendwie Kontakt aufzunehmen. Und wir durften keine Hosen anziehen, es ist wirklich wahr, wir mussten Röcke anziehen. Und ich war aus Israel natürlich Koedukation gewöhnt und Hose war gar kein Thema. Und also das war auch so ein Rückfall, kam mir also vor. Ich weiß nicht, was ist das hier für ein Land, ne? Das Gegenteil von Fortschritt. Ich habe meine Eltern nicht verstanden, dass sie mir das eingetan haben und sie sind jetzt beide tot, schon viele Jahre. Und ich muss leider zugeben, dass ich nicht die Reife habe, bis heute es ihnen zu verzeihen. Ich kann es ihnen bis heute nicht verzeihen, dass sie mir das angetan haben. Die haben mein Leben irgendwo ein bisschen kaputt gemacht. Ich weiß noch so, ich habe korrespondiert mit den Leuten und meinen Freunden aus Israel und die haben mir geschrieben, warum musstet ihr ausdrücklich nach Deutschland gehen, in das Land der Mörder, wenn ihr wenigstens nach Österreich hingegangen wärt, wo deine Eltern auch den Kontakt her hatten oder die emotionalen Bindungen hatten, aber gerade nach Deutschland. Niemand konnte das verstehen. Ja, die Motive, warum sie ausgewandert sind, waren vielfältig. Also es war irgendwie für die wahrscheinlich von Anfang an nur eine vorübergehende Sache, dorthin zu gehen, nach Palästina. Und in dem Moment, dass sie zurückgehen konnten, sie haben wieder Gutmachungsgelder bekommen, die haben von Deutschland Geld bekommen, und das hat man auch in Israel bekommen. Mein Vater hat bis zum Ende seines Lebens eine wunderbare Rente bekommen. Sie haben aber auch eine größere Summe gekriegt, einmalige Zahlung für das, was sie verloren haben. Und für die, ich glaube, ich weiß nicht, ob man für die ermordeten Verwandten auch Geld bekommen hat. Ich glaube, ja, es ist unglaublich, es hat man alles in Geld aufgewogen. Viele Leute haben sich ja geweigert, in Israel dieses Geld anzunehmen. Meine Eltern haben es angenommen und das war für sie auch die Möglichkeit, wieder in Europa Fuß zu fassen. Und ich weiß nicht, ob man mehr Geld bekommen hat, wenn man sich in Deutschland wieder niedergelassen hat. Ich vermute es, dass es da eine höhere Summe war. Jedenfalls sind sie nach Köln gegangen, weil hier der Rechtsanwalt war, der ihre Sache geregelt hat. Da hat hier in Köln gesessen. Außerdem waren die Freunde von ihnen auch schon vorher hingegangen. Da haben sie gedacht, sie könnten von ihnen profitieren, so irgendwie am Anfang direkt eine Wiedereingliederung, Hilfe zu bekommen. Oder ich weiß nicht, es gibt viele, viele Juden, die sagen, sie wollten Hitler zeigen, dass es sie trotzdem noch gibt oder im Trotzen. Ich weiß nicht, ob es sowas war. Ich weiß, dass mein Freund Henry zum Beispiel mir erzählt hat, vor kurzem erst, haben wir über diese Care-Pakete gesprochen, weil mein Mann gesagt hat, dass er als Kind Care-Pakete bekommen hat aus Amerika. Und der Henry hat erzählt, dass er Care-Pakete geschickt hat. Er hat selber Care-Pakete gekauft und hat sie nach Deutschland geschickt. Und er hat gesagt, Henry, wie konntest du nur? Die Deutschen haben deine Familie umgebracht und du schickst ihnen 45, 46 Care-Pakete. Und dann hat er gesagt, gerade. Ich wollte ihnen zeigen, dass ich nicht das mit mir machen lasse. Ich lasse von denen nicht bestimmen, wie ich mich zu verhalten habe, dass ich jetzt Rachegefühle haben muss. Ich verhalte mich eben anders. Okay. Henry ist natürlich ein jüdischer Freund von mir, der als Kind nach England von den Eltern mit dem Kindertransport geschickt worden ist, die Eltern zurückgelassen hat und die kleine Schwester später nach Amerika ausgewandert ist und dort Chemie studiert hat und dann nach Deutschland zurückgekommen ist. Und der seine gesamte Familie verloren hat. Die ist umgebracht worden und er hat mit Deutschland irgendwie seinen Frieden geschlossen, hat mit einer deutschen Frau hier gelebt, lebt immer noch mit dieser deutschen Frau, hat irgendwie keinen Groll gegen die Deutschen, hat viele deutsche Freunde. Ich weiß nicht, ob er für mich ein Beispiel ist, aber ich verstehe ihn auch nicht immer. An dieser Stelle verstehe ich ihn nicht. Ich liebe ihn sehr und er bedeutet mir sehr, sehr viel. Er bedeutet mir sehr viel, aber das verstehe ich nicht, diese Reaktion. Meine Eltern haben vielleicht auch so etwas Ähnliches machen wollen. Die haben versucht, sich hier zu arrangieren, aber sie hatten ja überhaupt keine deutschen Freunde. Sie waren in Israel von Freunden umgeben, also meine Mutter besonders. Mein Vater war nicht so ein kommunikativer Mensch, er war mehr ein Misanthrop. Aber meine Mutter, die hatte hier nicht diese Freunde wieder gefunden. Ganz, 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 ganz beschränkter Bekanntenkreis, viel Angst weiter gehabt, als ich aus dem Haus schon ausgezogen war und verheiratet war und mit meinen Eltern telefoniert habe und wir haben irgendwann über Politik gesprochen und ich habe irgendwie mich geärgert über irgendetwas in der deutschen Politik und dann haben meine Eltern beide gesagt, psch, 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 nicht am Telefon. Die hatten immer noch Angst, dass man ihnen hier was antun könnte. Ich glaube, sie haben sich hier unglücklich gefühlt, aber ich glaube, vielleicht haben sie in Israel auch nicht ganz sich wohl gefühlt. Also meine Mutter war bestimmt sehr, sehr glücklich in Israel. Sehr glücklich, sagt sie immer, das war die schönste Zeit ihres Lebens, dass die Mädchen mit den Zöpfen großgezogen hat. Die hat uns so immer schön angezogen. Wir hatten zu Hause eine Näherin, eine Freundin von ihr ist gekommen, mit ihrer Mutter mit der Nähmaschine uns Kleider genäht. Wir haben uns die Stoffe vorher ausgesucht in einem Geschäft und wir haben immer die gleichen Kleider gehabt. Es war eine schöne Zeit für meine Mutter. Aber mein Vater hat sehr, sehr hart gearbeitet, um uns so ein gutes Leben ermöglichen zu können. Und er hat auch verschiedene Krankheiten entwickelt, auch wegen dieses Klimas, meine Eltern. Sie wollten nach Mitteleuropa zurück, das war ihre Kultur. Es war so, dass in Israel in den 50er Jahren begann die Einwanderung aus Nordafrika. Und zwar ging es den Nordafrikanischen sehr gut eigentlich mit ihren arabischen Nachbarn, aber als Israel gegründet wurde, hat sich das verändert. Und die gebildeten Juden sind alle nach Frankreich gegangen und die ohne Bildung kamen nach Israel. Und das war für Israel ein sehr starker Einschnitt. Seitdem hat sich Israel sehr stark verändert. Die ganze Entwicklung Israels nach rechts ist von da ausgegangen. Nachher, dass Begin an die Macht kam irgendwann, da wurde von diesen Leuten gewählt, von denen, die sich unterdrückt gefühlt haben. Sie wurden wirklich unterdrückt von der aschkenasischen Mehrheit, also von diesen europäischen Juden, kulturell unterdrückt. Ihre Kultur wurde überhaupt nicht geachtet und die wurden verachtet. Meine Eltern haben die auch verachtet. Die hießen die Schwarzen oder die Fränken. Die Fränken von Französisch. Die konnten natürlich alle Französisch. Die werden bis heute eigentlich schlecht angesehen, obwohl man wirklich versucht, die Kultur zu fördern und das Selbstbewusstsein zu fördern. Aber das ist eigentlich so eine getrennte Gesellschaft gewesen damals. Und ich hatte eine Freundin aus dem Irak damals, eine sehr gute Freundin. Das war für meine Eltern auch ein vollkommen fremder Kulturkreis. Das war für mich sehr spannend, dass ich zu ihr nach Hause kam. Das war alles so abgedunkelt dort, riesige Räume, auch sehr luxuriös. Aber es roch alles so nach diesen getrockneten Aprikosen, die sie da gegessen haben, diese getrockneten Früchte, es war richtig orientalisch, wenn ich so im Nachhinein darüber nachdenke. Es war so eine zauberhafte Welt für mich, aber meine Eltern haben das verachtet. Die wären nie auf die Idee gekommen, da hinzugehen in so eine Wohnung. Später, als ich nachher anfing mit Jungs, das fängt ja bei uns früher an als hier in Mitteleuropa, mein erster Freund war ein Marokkaner. Und das hat meine Eltern so erschreckt. Ich glaube, das war der Auslöser. Diese Kontakte zu diesen Leuten, die haben so eine Angst gehabt, dass ich so jemanden heiraten könnte. Das ist Rassismus, das ist schon so. Also die Juden untereinander in Israel, die haben nur Vorurteile gegen die anderen, die Leute, die aus anderen Gruppen kommen, aus anderen Ländern kommen. Sehr stark. Es gibt Witze über jede Bevölkerungsschicht, über die Jekes, über die Leute aus Deutschland gibt es eine Menge Witze, weil diese Leute, die aus einem bestimmten Land kommen, bringen natürlich auch die Eigenschaften mit, die dieses Land hat, die Einwohner dieses Landes. Die haben sich angepasst, das ist selbstverständlich. Und die deutschen Juden hatten eben solche Eigenschaften wie Pünktlichkeit und Ordnung und Anständigkeit. Und diese ganzen deutschen Sekundärtugenden haben die sehr stark. Und in Israel gilt das als nichts. Das gilt in Israel als dumm, wenn man anständig und gerecht und ordentlich ist und man lässt sich leicht übers Ohr hauen. Man kann diese Leute sehr leicht übers Ohr hauen. Das ist im Orient und das tut man. Jeder versucht dann das Beste herauszuholen aus allem. Man handelt natürlich über die Preise, die Ekes handeln noch nicht und es passt ja nicht in die Kultur. Ich konnte damals überhaupt nur überleben, so muss ich das nennen, also psychisch überleben natürlich, weil ich das geglaubt habe, was meine Eltern mir eingeredet haben. Und so habe ich auch geantwortet meinen Freunden aus Israel, die mir geschrieben haben, dass das ein ganz anderes Deutschland ist. Deutschland hat sich total geändert nach 1945. In diesem Glauben bin ich hier aufgewachsen. Und nur mit dieser Illusion konnte ich das überhaupt ertragen, dass ich hier leben muss. Die emotionale Seite, diese Luft hier, dieses fehlende Licht, die fehlenden Düfte, die fehlenden Früchte, mein Gott, wie schön ist, dass es heute Kakteenfrüchte hier gibt oder Feigen, dass man das alles heute kaufen kann hier, ohne Probleme. Dass ich in die Türkei fahren kann und mir diese Erdnüsse mit dieser braunen Schale, die gesalzen sind, kaufen kann, die es hier nicht gibt oder überhaupt in türkische Geschäfte heute gehen kann, wo ich die auch kaufen kann. Das macht das Leben ja viel einfacher. Ich kaufe sehr viel in türkischen Geschäften ein. Oder Halva, was bei den Türken Helva heißt. Diese Sachen kriegt man alles heute ohne Problem. Damals gab es das alles nicht und das hat mir schon sehr gefehlt. Ne? Ich hatte später, nachher als ich auf das Aufbaugymnasium ging, hatte ich eine neue Freundin, die Helga. Und die Helga hat sich an mich gekettet. Das war auch so ein Phänomen, dass ich Freundinnen hatte manchmal, später auch einen von meinen Männern bestimmt auch, die sich deswegen mich ausgeguckt haben, weil ich Jüdin bin. Weil die an mir irgendetwas, ich weiß nicht, ob sie abarbeiten wollten, aber es war faszinierend für die aus irgendeinem Grunde. Und diese Helga hat das in mir auch gesucht. Die Helga hat mich so richtig an das deutsche Leben herangeführt. Und zwar war die in ganz vielen Vereinen Mitglied. Und ich wusste gar nicht, was das ist, so ein Verein. Und dann war sie zum Beispiel im Ruderclub. Da habe ich auch extra ein Bild mitgebracht, weil das für mich so typisch deutsch ist, Verein. Ich wusste gar nicht, was man in so einem Club macht. Und dann habe ich gedacht, naja, Sport, warum nicht? Habe ich das Rudern mitgemacht, aber was so befremdlich war, war dieses Vereinsleben, dass man sich immer davor und danach in diesem Vereinshaus getroffen hat und da hat man einfach nur rumgesessen und miteinander geredet und ich war da nur ganz kurz in diesem Ruderclub. Ich habe mich da so fremd gefühlt. Und das andere war, die war in einem Kegelclub, das war ja noch schlimmer. Da war ich auch mal Kegeln mit ihr. Ich glaube, ein oder zweimal mehr habe ich das nicht ausgehalten. Also ich habe damals das alles so mit aufgerissenen Augen, glaube ich, mir angeguckt, was da so abläuft. Das war, ich weiß nicht, wie auf dem Mars mindestens. Konnte ich wirklich nicht lange aushalten, bin ich wieder rausgegangen. Wir waren aber trotzdem weiter Freundinnen, sehr gute Freundinnen. Und die Helga hatte eine Freundin, die Astrid. Die kannte ich auch flüchtig, mit der konnte ich nicht viel anfangen. Und die Helga hat mir einmal erzählt, dass die Astrid ihr gesagt hat, irgendwas über die Juden gesagt hat, ich weiß nicht mehr genau was. Ich glaube, sie hat gesagt, die Juden sind alle Verbrecher oder alle unanständig oder unehrlich oder Gauner, ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat, Betrüger. Und dann hat die Helga gesagt, ich habe mit der Helga dann gesprochen darüber und habe der Helga gesagt, frag sie doch mal, ob sie Juden kennt, ne? Woher sie das hat. Und dann hat die Astrid der Helga geantwortet, sie kennt keine Juden, aber sie weiß das trotzdem. Und dann hat die Helga ihr gesagt, du kennst aber doch den Nomi. Sagt sie, ja, die Nomi ist eine Ausnahme. Und das ist so der einzige Fall von Antisemitismus, der war eigentlich begegnet. Ach nein, noch ein Fall ist mir begegnet. In der Schule, in der Realschule war das. Da war eine Lehrerin, die Biologielehrerin, die hieß Fräulein Blüher. Diese Lehrerinnen waren sowieso alle Fräuleins. Ich glaube, es gab auch einen berühmten Nazi-Theoretiker, der so hieß. Und die hat meinem Vater bei einem Elternsprechtag gesagt, Herr Konrad, entschuldigen Sie, aber ich kann Juden nicht leiden. Es tut mir leid, ich kann nichts dagegen ändern. Das ist so. Ja, das hat mein Vater mir erzählt. Das waren so die einzigen Fälle. bevor ich Abitur gemacht habe, ich wollte ja nach dem Abitur nach Israel gehen. Als ich 18 war, habe ich meinen späteren Mann kennengelernt. Habe mich furchtbar in ihn verliebt. Ich wollte ihn heiraten. Ich wollte sogar die Schule aufhören. Ich wollte ihn sofort heiraten. Und er hat gesagt, ich soll die Schule zu Ende machen. Und meine Eltern natürlich auch. Die haben mich überredet und die haben mich sogar zu einem Psychologen geschickt, damit diesen Mann ausreden wollte. Meine Eltern wollten den nicht, auf keinen Fall. Der war nicht gut genug, der hatte kein Abitur. Der war 7 Jahre älter als ich auch noch. Und gut, dann habe ich mit Ach und Krach noch die Schule beendet und widerwillig. Und nach dem Abitur musste ich dann ganz schnell einen Beruf erlernen. Und das Kürzeste, was ich machen konnte, die kürzeste Ausbildung war, dass ich auf die höhere Handelsschule gegangen bin, einen Kurs für Abiturienten gemacht habe, der nur ein Jahr dauert. Verkürzte Ausbildung, weil man Abitur hat. Und dann hätte ich in einem Büro arbeiten können. Das war mir egal. Ich habe so meinen Mann geliebt, ich wollte alles machen. Und war glücklich, dass nach einem halben Jahr die Gynäkologin mir sagte, dass ich schwanger bin. Fräulein Konrad, Sie sind schwanger. Ich war so glücklich. Ich habe gedacht, wenn die anderen Fräulein das sagt, die denken, um Gottes Willen, ich war so glücklich. Und dass ich endlich diese Schule loswerde. Ich habe das gehasst, diese Stenografie und Schreibmaschinen. Ich mochte das alles, kaufmännisches Rechnen und Wirtschaftsenglisch. Das war für mich tödlich. Ich habe das so gelitten. Und dann war ich so froh, dass ich schwanger war. Und dann haben wir ganz schnell geheiratet. Ja, und dann kam der Oliver, der Olli, mein Kind. Und ich war so glücklich. Ich war so glücklich. Das war eine der glücklichsten Zeiten meines Lebens, glaube ich. Diese Zeit, das Kind großzuziehen. Als der Olli dann 2,5 war, dann habe ich ihn in den Studentenkindergarten gegeben und habe angefangen zu studieren. Und das kam auch so, dass eine von diesen Klassenkameradinnen kam und mir sagte, hör mal, du kannst dein Abitur nicht brach liegen lassen, du musst was studieren. Das kürzeste Studium ist ein Lehrerstudium. Mach das doch, das habe ich auch gemacht, 3 Jahre und dann hast du das. Dann noch ein Jahr Referendarzeit und dann musst du nicht lange Psychologie und so weiter. Und dann habe ich das gemacht und der Olli war im Studentenkindergarten, das war toll, er war von morgens 8 bis nachmittags 5 dort. Und ich habe mein Studium so eingerichtet, dass ich in der Zeit an der Uni war, an der PH, damals war noch Pädagogische Hochschule. Und das war auch eine sehr, sehr glückliche Zeit. Das Studium war damals noch ganz frei, man konnte sich aussuchen, was man da belegt, für Kurse, für Vorlesungen, für Seminare. Es war so schön, es war eine wunderbare Zeit. Wenn man keine Lust hatte, dahin zu gehen, dann hat man sich auf die Wiese gelegt und mit den anderen gefaulenzt. Und es war die 68er-Zeit, es war so eine tolle Zeit. Nicht so wie jetzt, wo alles reglementiert ist und wo man wirklich ein Buch führt über Besuch von Vorlesungen, von Seminaren. Es war damals ganz frei. In der Zeit war wichtig für mich, dass ich mich der deutschen Linken zugehörig gefühlt habe. Das hat abgelöst diese Zugehörigkeit dieser jüdischen Gemeinde an oder dieser Gruppe, dieser israelorientierten Gruppe, in der ich drin war, zionistische Bewegung, in der ich Mitglied war. Ich bin jetzt Teil der Deutschen Linken gewesen und ich bin davon ausgegangen, die Deutsche Linke, das kann für mich eine Heimat sein, die denken über die deutsche Vergangenheit genauso wie ich und das ist deine neue Heimat, hier kannst du dich integrieren. Ich war immer auf diesen Demonstrationen in Bonn, gab es im Hofgarten immer so große Demonstrationen gegen alles Mögliche, also gegen Atomkraftwerke oder Stationierung von NATO-Raketen oder gegen irgendwelche politischen, natürlich gegen Amerika, Vietnamkrieg, all diese Sachen haben wir an Demonstrationen teilgenommen, mein Mann auch und mein Sohn auch auf den Schultern meines Mannes, der ist immer mitgelaufen, ho, ho, Ho Chi Minh und so weiter geschrien. Also furchtbar, wenn ich heute daran denke, das haben wir alles mitgemacht. Und eines Tages, 82, war auch eine Demonstration im Bonner Hofgarten. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, ob die Stationierung der NATO-Raketen in Deutschland oder irgendein anderer Anlass. Jedenfalls habe ich plötzlich Plakate gesehen, die gegen Israel gerichtet waren, die nichts mit diesem Kontext zu tun hatten, dieser Demonstration. Damals war ich schon getrennt von meinem Mann. Wir haben uns nach 14 Jahren scheiden lassen. Und ich war mit einem Mann zusammen, der sehr aktiv war in dieser ganzen alternativen Szene. Und wir waren dort mit meiner deutschen Freundin und mit ihm. Also mein Sohn, diese beiden Leute, meine Freundin, mein Freund und ich. Und plötzlich sehe ich diese Plakate dort. Und da stand drauf, Holocaust an den Palästinensern. Zum Beispiel, in dem Sinne. Und damals gab es auch schon die Taz und die schrieben auch solche ähnlichen Artikel. Ich hatte die Taz gelesen. Also das war für mich so ein Bruch mit der deutschen Linken. Ich war so erschüttert. Ich habe also die deutsche Linke jetzt plötzlich als antisemitisch wahrgenommen. Ich habe die Taz abbestellt. Es gab damals noch eine andere Zeitung, die neue, die war mehr gewerkschaftsorientiert, die ist eingegangen. Die habe ich damals abonniert stattdessen. Und ich habe dann nach dieser Demonstration, ich war sprachlos, ich bin mit meinem Freund und mit meiner Freundin in ein Lokal gegangen anschließend. Und die haben mich gefragt, warum bist du so stumm? Und ich habe gesagt, ich habe dir die Plakate nicht gesehen. Und dann haben die gesagt, welche Plakate? Die haben das gar nicht gemerkt. Und dann habe ich denen gesagt, was da drauf stand. Und dann haben die beiden gesagt, wieso? Das stimmt doch, was da drauf steht. Und das waren die Menschen, die mir am nächsten standen. Also außer meinem Sohn natürlich, der damals noch klein war. 14 Jahre war der. Und da ist für mich sowas zusammengebrochen. Und dann habe ich natürlich mit den beiden Menschen gesprochen darüber, warum das nicht das Gleiche ist. Und ich habe das sonst nie danach gemacht und davor nicht. Und ich mache es auch mit den anderen Leuten nicht, weil ich kann, es ist mir zu dumm, den Leuten zu erklären, warum die Politik, die Israel verübt, egal was Israel macht. Ich bin immer bei denen, die demonstrieren in Israel. Wenn ich dort bin, es gibt eine Demonstration. Ich habe wirklich in palästinensischen Dörfern schon demonstriert und ich gehe mit allen Leuten mit, die da was. Aber man kann es nicht vergleichen. Dass ich Leuten erkläre, dass Israel keine Gaskammern jetzt eingerichtet hat für die Palästinenser, auf so ein Niveau begebe ich mich normalerweise nicht. Ich diskutiere mit den Leuten einfach nicht und lasse sie stehen und mit denen habe ich nichts mehr zu tun. Aber damals habe ich mit meinem Freund darüber geredet, der es eingesehen hat. Und diese Freundin, mit der habe ich eine ganze Nacht da gesessen, wirklich bis in den Morgen hinein und habe versucht, ihr den Unterschied zu erklären. Und sie wollte es nicht einsehen. Und mit der Freundin habe ich den Kontakt abgebrochen. Und das war eine Freundin, die war vorher die größte Freundin Israels. Die war so philosemitisch, die ist immer nach Israel gefahren, die hatte da gute Freunde. Ich habe mit der auch politische Diskussionen geführt, wie ich Israel also wirklich auch kritisch gesehen habe. Die hatten nichts auf Israel kommen lassen. Und von einem Tag auf den anderen hat sich das so umgekehrt. Das ist eben dieses Phänomen Philosemitismus, das auch unerträglich ist, das ich auch nicht leiden kann. Ja, das war für mich ein sehr wichtiger Bruch auch in meiner Biografie nochmal. Das Schlimme daran war, dass ich das Gefühl hatte, ich bin allein. Denn ich hatte mich auch sehr aufgeregt über den Einmarsch von Israel in Beirut und über, also das weniger, aber das, was sie in Sabra und Shatila, dass sie das zugelassen haben, dieses Morden der christlichen Bevölkerung dort an den Palästinensern, Israel hat das ja zugelassen. Das hat mich so empört, aber ich konnte das nicht mit dieser deutschen Empörung teilen. Das war eine andere Empörung. Diese deutsche Empörung hat ja eine Funktion gehabt. Ne? Das ist klar, dass mit der eigenen Vergangenheit fertig zu werden, mit der Vergangenheit der Eltern. Das konnte ich nicht, aber ich konnte auch nicht mit Juden das teilen, weil die Juden, mit denen ich Kontakt hatte, und ich hatte ja zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt keinen Kontakt, außer zu meiner Familie. Meine Familie fand alles gut, was Israel macht. Und in der jüdischen Gemeinde in der Rohnstraße war das so ähnlich. Also ich konnte mich nirgendwo positionieren. Ich habe wirklich zwischen allen Stühlen gesessen. Das war ganz stark mein Gefühl. Ich sitze zwischen allen Stühlen. Ich habe keine Heimat. Ich habe bis heute das Gefühl, dass ich keine Heimat habe. Und damals habe ich irgendwie, ich war verzweifelt. Und ich hatte Glück, weil auf mich jemand zugekommen ist. Und zwar hatte ich auf einem meiner Israel-Flüge, ich war ja sehr oft in Israel, ich muss dazu sagen, meine Schwester arbeitet bei der Lufthansa und ich habe sehr billige Flüge, immer Standby-Flüge, wo ich immer warten muss, ob ein Platz frei ist, aber ich fliege sehr billig und ich bin sehr oft geflogen. Oft auch mit meinem Sohn nur geflogen, der dadurch sehr viel Liebe auch zu Israel entwickelt hat. Jedenfalls habe ich auf einem dieser Flüge nach Israel eine Frau kennengelernt, die eine ähnliche Geschichte hatte wie ich, die auch mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen ist, allerdings im Alter von 9, die auch eine linke Vergangenheit hat, also in der kommunistischen Partei sogar Mitglied war und die auch mit einem deutschen Mann verheiratet ist und Kinder mit dem hatte und sich integriert hat sehr gut und sehr gut Deutsch sprach. Eine schwäbische Mutter hatte die. Und diese Route aus Düsseldorf, wir haben uns die Adressen ausgetauscht, wir hatten aber keinen Kontakt, weil wir beide keine Zeit hatten. Die ist auf mich zugekommen, damals, 82, und hat gesagt, hör mal, ich möchte eine Gruppe machen, jetzt nach dieser Geschichte, jetzt mit Israel und so, wir müssen uns zusammentun. Und wir haben uns zusammengetan. Wir haben Leute, jeder kannte so ein paar Leute, die er reingebracht hat in die Gruppe. Und ich hatte damals in dieser Zeitung, die Neue, glaube ich, oder in der Taz, ich weiß nicht mehr, welcher das war, hatte ich einen Artikel gelesen von einem Menschen, der plötzlich ganz anderes Licht geworfen hat auf diese Ereignisse mit Israel. Da war so differenziert, dieser Artikel, der war nicht so hasserfüllt. Und dann habe ich über die Zeitung diesen Menschen erreicht und er hat mir erzählt, dass er Mitglied ist in einer Gruppe, die heißt Deutsch-Israelischer Arbeitskreis für Frieden im Nahen Osten. Und dann habe ich mit denen Kontakt aufgenommen und ich bin mit dieser Ruti aus Düsseldorf dahin gefahren nach Berlin und wir sind da Mitglied geworden. Und seitdem haben wir auch so eine politische Organisation gehabt, wo wir Kontakte geknüpft haben und wo wir in unserem Sinne politisch agieren konnten. Also eine israelkritische Haltung, aber auf der Grundlage einer Liebe zu Israel. Das war das, was wir gemacht haben und das war so unsere Grundlage. Und wir haben jüdische Gruppen gehabt, die linke Juden, gesammelt haben, die meistens überhaupt nicht Mitglieder von jüdischen Gemeinden waren, sondern einfach irgendwo lose sichere Plätze gesucht haben in Deutschland, meistens in linken Gruppierungen, die aber jetzt auch alle mit der Linken eigentlich Schluss gemacht haben. Und diese Gruppen sind in allen deutschen Städten entstanden. Und es gab nachher überregionale Treffen, sogar in Ländern, also von Schweiz, Österreich, Deutschland. Und haben wir uns getroffen und haben sich ganz viele Kontakte und Freundschaften entwickelt. Und aus diesem Fundus zähre ich bis heute. Seitdem habe ich vorwiegend jüdische Freunde, viele israelische Freunde. Meine besten Freundinnen wohnen verstreut in Deutschland, in Stuttgart, in Karlsruhe, in Berlin, auch in Köln. Und ich habe noch sehr gute deutsche Freunde auch. Aber die sind in der Minderheit. Aber meine Männer waren immer deutsch. Und ich glaube, das war ein Versuch auch von mir, hier meinen Frieden zu machen. Und beide Ehemänner, die ich hatte, also jetzt bin ich verheiratet mit einem Deutschen, auch mein erster Mann, der Vater meines Sohnes, sind beides Männer, die überhaupt nicht politisch engagiert waren, die überhaupt nichts mit dem Judentum irgendwie, an dem Judentum sich abarbeiten wollten, an meinem Judentum. Das hat mich damals bezaubert. Das hat mir gefallen. Ich dachte, da bist du ganz sicher. Da kannst du vielleicht dich auch so verankern jetzt ein bisschen. Das ist ihr Land. Und mein erster Mann hatte einen Vater, der war bei der SA. Das hat mich erst gar nicht so gestört. Aber im Laufe der Zeit bin ich daran verrückt geworden. In der Familie durfte nicht darüber gesprochen werden. Mein Mann hat nie Fragen gestellt. Dabei gehört ja diese Generation an, die der Schelske nannte, die skeptische Generation, die ihre Eltern wirklich zur Rede gestellt hat, diese 68er. Mein Mann hat nie Fragen gestellt. Ich durfte auch nicht darüber reden. Es durfte nicht in der Familie nicht thematisiert werden. Mein Mann hat mir sogar erzählt, dass eine von seinen Tanten, die mich sehr geliebt hat, die mir auch Sachen geschenkt hat, dauernd, dass diese Tante, als er der Familie erzählt hatte, dass er mich heiraten wollte, dass diese Tante gesagt hat, du wirst doch die Familie nicht beschmutzen. Als ich das gehört habe, habe ich sofort bei der Trennung von meinem Mann diese ganzen Geschenke von ihr, habe ich ihm zurückgelassen, wollte ich nicht mehr haben. Also in diese Familie habe ich eingeheiratet sozusagen und mit der Zeit konnte ich es nicht mehr ertragen. Es war schwer für mich. Es ist die Kehrseite von meiner Beziehung zu deutschen Männern, dass ich glaube, dass sie das nicht ganz bis ins Letzte verstehen können, weil sie selber ihre eigene Geschichte auch haben mit ihren Eltern und dass sie diese Eltern nicht verleugnen wollen. Und sich vielleicht diese Eltern auch schönreden wollen, damit sie weiter lieben können. Und ich kann nicht dahin gehen und sagen, dein Vater hat vielleicht auch irgendwas gemacht. Dieser Vater hat natürlich nichts gemacht. Der war zwar in der SA, aber er hat bestimmt nichts Böses gemacht. Guck ihn doch an, was für ein lieber Mensch das ist. Dann kann der Fliege was zu Leide tun. Oder mein jetziger Mann, der sagt, mein Vater war nur Soldat in Frankreich. Der war für die Versorgung der Soldaten zuständig. Was kann er schon gemacht haben? Und er sagte, ich will mich mal darum kümmern, was genau in welcher Einheit er war, aber bis heute das nicht gemacht hat. Ich verstehe das auch, dass er das nicht will. Er will es vielleicht gar nicht so genau wissen. Er will doch das Bild von seinem Vater sich nicht verderben. Aber für mich ist es natürlich ein Problem. Irgendwo bleibt es das Problem. Das wird immer bleiben. Ich habe versucht, meinen Sohn so zu erziehen, dass er das nicht mitbekommt. Dass er nicht in diesem Konflikt groß wird. Ich habe ihn nicht im Judentum erzogen. Ich war auch nie religiös. Ich habe ihn einfach versucht, frei zu erziehen. Er ist nicht in Religionsunterricht gegangen. Mein Mann war sowieso Atheist. Ich bin zwar ein gläubiger Mensch, aber wir haben das immer freigestellt. Du kannst das sehen, wie du möchtest. Er hat dadurch natürlich überhaupt keine religiöse Bildung. Er kennt das die Geschichten der Bibel gar nicht, was ich sehr schade finde und er inzwischen auch schade findet und versucht, das nachzuholen. Er hat aber natürlich trotzdem alles mitbekommen, weil es ist so stark in mir drin und wir haben so eine enge Beziehung, dass es nicht ausbleibt. Und er ist mit mir immer nach Israel gefahren. Es hat damit geendet, dass er nach dem Abitur unbedingt ein halbes Jahr wollte nach Israel gehen. Es gibt so ein Programm für jüdische Jugendliche, dass man ein halbes Jahr in den Kibbutz geht, die Sprache lernt, die Kultur lernt, die Geschichte lernt, man macht auch Ausflüge, das Land kennenlernt, die Geografie. Einen halben Tag arbeitet im Kibbutz, einen halben Tag lernt die Sprache. Und wenn man dann nach diesem Jahr rausgeht, dann ist man eigentlich, dann liebt man das Land. Und so war es bei ihm auch. Und hat er so studiert, er hat Medizin studiert hier anschließend und ist jetzt vor 2 Jahren nach Israel ausgewandert und ist so glücklich, dass er dort ist. Er ist so glücklich. Er lebt in Tel Aviv natürlich. Ich habe auch die Liebe zu Tel Aviv natürlich auch weitergegeben. Und wir waren natürlich auch immer in Tel Aviv, wenn wir dort waren. Die Kontakte sind alle dort. Nicht nur, aber er ist doch so. Er hat in Köln auch in einer Seitenstraße der Ehrenstraße gelebt, wo also das Leben in Köln wirklich pulsiert. Und diese gleiche Atmosphäre hat er sich jetzt in Tel Aviv gesucht. Er wohnt in einer sehr vergleichbaren Straße, eine Seitenstraße von der Schenkin, die Innenstraße. Und er arbeitet in einem Krankenhaus, was wirklich am zentralsten in Tel Aviv ist. Also er hat es so gut gefunden, er hat so ein Glück gehabt auch. Er ist so glücklich dort und die Leute sind locker dort und er liebt das Licht und die Sonne und er schreibt mir immer SMS, wenn er am Strand ist. Oder zum Beispiel jetzt, es hat hier 0 Grad und dort hat es 25 Grad. Er schreibt mir eine SMS, ich bin gerade am Strand und der Himmel ist so schön. Er fotografiert ihn mit seinem Handy in den Himmel und schickt mir das mit E-Mail, diese Bilder. Er ist glücklich, er hat es irgendwo auch für mich, also an meiner Stelle gemacht, so das Gefühl habe ich, er hat es stellvertretend für mich gemacht, er ist für mich zurückgegangen und deswegen bin ich auch nicht unglücklich, obwohl ich immer Angst habe natürlich, wenn ein Attentat ist, aber er schickt mir immer sofort ein SMS, also ich habe noch gar nicht mitbekommen in den Nachrichten, dass dort was gewesen ist und prophylaktisch schickt er mir das schon, damit ich keine Angst habe. Also ich weiß schon seit längerer Zeit, dass ich nicht nach Israel zurückgehe. Das hat lange gedauert. Ich habe mein ganzes Leben lang die Illusion gehabt, ich gehe zurück nach Israel. Es liegt nur an dem Mann, den ich gerade habe, dass ich nicht kann, weil er nicht will. Und ich hatte immer jemanden, einen deutschen Partner hatte ich immer. Der eine hat den anderen abgelöst. Es gab nie irgendwelche Leerläufe, wo ich hätte wirklich gehen können. Und bei jeder Trennung hatte ich ja auch den Olli noch. Ich meine, der Olli war immer da und ich wollte das Kind auch nicht in so einem Alter, in so einem sensiblen Alter woanders hinbringen. Als ich mich trennte von seinem Vater, war er 14 und so alt war ich damals auch, als man mich hergebracht hat. Das ist ein schlimmes Alter für ein Kind. Das erste Mal, dass ich allein war, das war als mein jetziger Mann, als wir uns getrennt hatten, wegen einer anderen Frau, da war ich zum ersten Mal alleine und wollte auch nicht mehr und dann hätte ich eigentlich gehen können. Da war ich 50 und da habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr gehen kann, weil ich hätte beruflich nicht mehr neu anfangen können dort. Und ich bin vielleicht auch schon zu europäisch geworden. Ich kenne mich hier so gut aus. Ich bin gewöhnt, hier zu leben. Und dort ist mir alles fremd. Also der Alltag ist dort nicht einfach. Ne? Man muss dort unglaublich kämpfen. Die Bürokratie ist dort viel schlimmer als hier. Obwohl Deutschland verrufen ist für seine Bürokratie, aber die orientalische Bürokratie ist ja bekannt. Noch schlimmer. Und es gibt viele Dinge dort, mit denen ich auch schlecht umgehen kann. Ich vermisse, wenn ich dort bin, die deutsche Höflichkeit, diese Art, auf den anderen Rücksicht zu nehmen. Überhaupt so ein bisschen kultivierteren Umgang miteinander. Das ganze Ambiente ist ja kultivierter. Und es wird mir immer fehlen. Aber ich glaube, ich werde bis an Ende meines Lebens nicht mehr das Gefühl bekommen, dass ich irgendwo zu Hause bin. Das werde ich nicht kriegen. Und es ist traurig. Und ich würde gerne das entwickeln, wie meine Freundin Ruth, eine andere Ruth, die Ruth Herz, gesagt hat. Das ist doch nicht schlimm. Wir sind so. Das ist doch großartig. Das ist ein Geschenk. Wir sind Kosmopoliten, wir können überall leben. Ist vielleicht wahr. Ne? Ich fühle mich aber eigentlich am besten in einem Land, wo ich mich wirklich eindeutig fremd fühle. Ich könnte mir auch vorstellen, in Israel zu leben, als im Alter dort zu leben, obwohl die Bedingungen dort für alte Leute nicht so gut sind. Hier würde man besser leben. Trotzdem würde ich dort gerne mein Alter verbringen, aber ich möchte mit meinem Mann zusammen sein. Das war mir immer so, dass meine Beziehung war mir das Wichtigste im Leben und alles andere kam an zweiter Stelle und ich versuche jetzt auch so die Beziehung so zu leben, dass das Deutschsein meines Mannes es nicht schwer macht. Und ich neige dazu, diese Schwere zu spüren und die auch auszudrücken oft. Und ich bemühe mich wirklich, das zu überwinden. Das kann ich sagen, ich bin weitergekommen. Ja, und ich hoffe, dass ich noch entwicklungsfähig bin. Und jetzt habe ich eine Krebsoperation gehabt, ich habe Brustkrebs gehabt. Wenn man so eine Krankheit hat, so eine schwere Krankheit hat, dann das hat ja auch was Positives. Und das Positive daran war, dass ich gelernt habe zu sehen, was wichtig ist. Und eine wichtige Sache war, Prioritäten zu setzen im Leben. Nicht alles so nebeneinander gleichwertig laufen zu lassen, sondern zu sehen, was ist dir jetzt am wichtigsten. Und ich habe festgestellt, am wichtigsten ist eigentlich deine Beziehung. Und dass du daran, dass da investierst und Kraft reinsteckst. Und ja, das bedeutet auch, dass ich mit diesem Problem anders umgehen lerne.
Eine Produktion des Migration Audio Archiv. www.migrationaudioarchiv.de